Herzlich willkommen zur Guten Morgen Sternsendung, den Kurznachrichten am Freitag, dem 4. April. In der polizeilichen Kriminalstatistik wurde erstmals die tatverdächtigen Belastungszahl veröffentlicht. Der Wert gibt an, wie unterschiedlich die Kriminalität bei unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen ausgeprägt ist. Die Zahlen zeigen eine deutliche Diskrepanz zwischen der Kriminalität deutscher und nicht-deutscher Tatverdächtiger. Von 100.000 deutschen Einwohnern werden statistisch 1.878 Deutsche ab 8 Jahren straffällig. Von 100.000 nicht-deutschen Einwohnern werden statistisch 5.091 Nicht-Deutsche ab 8 Jahren straffällig. Das heißt, in der Gruppe der Nicht-Deutschen gibt es statistisch gesehen fast dreimal so viele Kriminelle. Laut der PKS liegt das auch daran, dass der Anteil junger Männer unter Ausländern deutlich höher ist als unter den Deutschen. Dies sei einer der Gründe für die höhere Kriminalitätsrate. Auch unter deutschen und nicht-deutschen Männern verschiedener Altersgruppen gibt es deutliche Unterschiede. In der PKS findet sich auch noch eine andere Erklärung für die großen Unterschiede, so seien Personen mit Migrationshintergrund tendenziell stärker von Risikofaktoren betroffen, die zum Beispiel Gewaltverbrechen wahrscheinlicher machen. Darunter Armut, psychische Belastungen, Gewalterfahrungen in der Kindheit oder positive Einstellungen gegenüber Gewalt. Der Strafverteidiger Udo Vetter äußerte sich gegenüber der Bild-Zeitung: Das Opfer interessiert es herzlich wenig, ob ein Täter aus einem Kriegsgebiet kommt und eventuell psychologische Belastung erlebt hat. Ich würde sogar sagen, dass es verstörend wirken kann, wenn Tatverdächtige in der polizeilichen Kriminalstatistik zu Opfern ihrer Vergangenheit erklärt werden. Zuletzt gab es immer wieder Meldungen, dass Ausländer überhaupt nicht krimineller als Deutsche seien, wenn man nur genügend Faktoren mit einbeziehen würde. Hausaufgaben sind sozial ungerecht und sollen abgeschafft werden. Das fordert nun die Linkspartei mit einem 5-Punkte-Plan. Zudem wollen sie eine Einheitsschule einführen. Hausaufgaben seien eine Klassenfrage, sagt der Linken-Chef Jan van Aken dem Stern. Kinder von Akademikereltern seien hier im Vorteil gegenüber anderen Kindern. Lernen gehört in die Schule, nicht ins Wohnzimmer, betonte van Aken. Hausaufgaben vertiefen die soziale Spaltung, zitiert der Stern aus einem Forderungspapier, das van Aken mit der linken Bildungsexpertin Nicole Gohlke verfasst hat. Darin heißt es weiter: Wer Eltern hat, die helfen können, kommt weiter. Wer nicht, bleibt zurück. Wer kein eigenes Zimmer hat, keine Ruhe, keine Unterstützung, bekommt schlechtere Noten. Dies sei keine individuelle Schwäche, das ist strukturelle Ungerechtigkeit. Die Linke reagierte damit auf eine neue Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, der zufolge Erstklässler aus Familien mit geringeren Einkommen und geringerer elterlicher Bildung in Deutschland mit größeren Bildungsnachteilen starten als in vielen anderen Ländern. In ihrem 5-Punkte-Plan fordert die Linke neben der Abschaffung der Hausaufgaben auch die komplette Freistellung von allen Schulgebühren, auch für Bücher, Schulessen, Tablets und Fahrkarten, eine gemeinsame Schule bis mindestens zur 10. Klasse, ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Sanierung und Ausstattung von Schulen sowie mehr Personal für Bildungseinrichtungen. Die 100 Milliarden Euro sind in der Vergangenheit häufig eine Pauschalforderung von Fratscher, dem Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, gewesen, für nahezu alle Probleme in Deutschland. In Thüringen wird ein AfD-Kandidat stellvertretender Richter am Verfassungsgericht. Das erste Mal hat ein von der AfD nominierter Kandidat eine Mehrheit im Thüringer Landtag erhalten. Die Mehrheit war deutlich, die SPD kritisiert das scharf. Der Thüringer Landtag hat am Mittwoch mit deutlicher Mehrheit den von der AfD vorgeschlagenen Rechtsanwalt Bernd Falk-Wittig zum stellvertretenden Mitglied am Thüringer Verfassungsgericht gewählt. Wittig bekam 64 Ja-Stimmen. Die AfD selbst hat 32 Sitze im Landtag. Das bedeutet, es haben ebenfalls 32 Abgeordnete der anderen Fraktionen für den AfD-Kandidaten gestimmt. Nach Angaben mehrerer Abgeordneter verschiedener Fraktionen ist es in Thüringen das erste Mal, dass ein stellvertretendes Mitglied des obersten Gerichts im Freistaat auf Vorschlag der AfD gewählt wurde. Laut der AfD-Abgeordneten Wiebke Musal ist Wittig ein geeigneter Kandidat, der dieses Amt verantwortungsbewusst ausführen wird. Zuvor hatte das Landesparlament bereits den CDU-Kandidaten Michael Opphus mit der nötigen Zweidrittelmehrheit gewählt. Er ist Präsident des Verwaltungsgerichtes Gera. Die Mitglieder des Thüringer Verfassungsgerichtshofes sind ehrenamtlich tätig. Die SPD-Fraktion hat mit ihren 6 Abgeordneten geschlossen gegen den Kandidaten der AfD gestimmt. Der Fraktionsvorsitzende Lutz Liebscher äußerte sich: Wie ein Kandidat dieser Partei eine Mehrheit erhalten kann, erschließt sich mir nicht. Die SPD ist in Thüringen Teil der Regierungskoalition zusammen mit der CDU und dem BSW. Björn Höcke fordert mit seiner Partei ein Abschiebezentrum am Erfurter Flughafen. Dafür soll das Land bereits in diesem Jahr 34,8 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Die Offensive ist einer von insgesamt 100 Änderungsanträgen der AfD in Thüringen zum Landeshaushalt, den die Brombeer-Koalition aus CDU, BSW und SPD am Freitag, also heute, beschließen möchte. Die Landesregierung hat dafür keine eigene Mehrheit, ist für den Haushalt auf Stimmen der Linkspartei angewiesen. Das AfD-Projekt hat keine großen Aussichten auf Erfolg, denn der vorgelegte Antrag wurde vom Haushaltsausschuss des Landtags bereits abgelehnt. Aber Björn Höcke kündigte bereits an, seine Fraktion werde ihre Anträge für den Haushalt bei der abschließenden Beratung erneut zur Abstimmung stellen. Im geplanten Abschiebezentrum direkt am Flughafen Erfurt will die AfD alle Personen unterbringen, deren Aufenthaltsstatus ungeklärt ist. Falls ihnen der Aufenthalt in Deutschland verweigert werde, sollen sie mit Flügen direkt vom Flughafen aus abgeschoben werden. Es gehe um eine menschenwürdige Unterbringung auf dem Gelände, so Höcke. Finanzieren will die AfD den Umbau, indem Geld für Klimapolitik, Integrationsmaßnahmen, für Flüchtlinge, beim Verfassungsschutz oder bei Demokratieförderprojekten gestrichen wird. Nahezu zeitgleich zu diesem Vorschlag hat Justizministerin Beate Meißner von der CDU am Mittwoch die Verteilung von Flüchtlingen aus sicheren Herkunftsländern an Thüringens Kommunen gestoppt. Die Flüchtlinge sollen bis zu ihrer Abschiebung in den Aufnahmeeinrichtungen des Landes verbleiben. Das würde laut der Ministerin zu einer echten Ende in der Migrationspolitik des Freistaats beitragen. Die Ministerin verschweigt dabei, dass die Migranten die Aufnahmeeinrichtungen aber jederzeit verlassen können. Sie werden dort nicht festgehalten, man ist also weiterhin darauf angewiesen, dass sie am Tag der geplanten Abschiebung tatsächlich vor Ort anzutreffen sind. Trump signalisiert Gesprächsbereitschaft. Und das keine 24 Stunden nach der Verkündigung des drastischen Zollpakets. Dass Länder nun einen Deal aushandeln können, um Zölle zu mindern, schließt der US-Präsident zumindest nicht aus. Es kommt darauf an, sagte Trump am Donnerstag in der Air Force One zu Journalisten. Er wäre zu Gesprächen über Zölle bereit, wenn andere Länder etwas Phänomenales anbieten würden. Die Zölle würden den USA die Macht zu Verhandlungen geben. Als Beispiel nannte Trump die China-Plattform TikTok, die nach einem US-Gesetz verkauft werden oder in den USA vom Netz gehen müsste. Wir haben eine Situation mit TikTok, in der China wahrscheinlich sagen wird, wir werden einem Deal zustimmen, aber werden sie etwas in Bezug auf die Zölle tun, sagte Trump an Bord der Präsidentenmaschine. Vor den Zöllen hätten die meisten Länder Nein gesagt, falls die Amerikaner sie um einen Gefallen gebeten hätten. Jetzt werden sie alles für uns tun. Dabei hatte Trump schon in seiner ersten Amtszeit bei Verhandlungen mit China Strafzölle genutzt, um Zugeständnisse in Handelsgesprächen zu erzwingen. Mit diesem Gesprächsangebot widerspricht Trump hochrangigen Mitarbeitern des Weißen Hauses. Denn weniger als eine Stunde zuvor hatte der führende US-Handelsberater Peter Navarro erklärt, die umfassenden Zölle seien keine Verhandlungssache. So schnell kann sich das aber wieder ändern. Ob Länder weltweit jetzt bald Verhandlungen im Sinne des US-Präsidenten planen, das steht noch nicht fest. Viele Staaten arbeiten bereits an Gegenmaßnahmen oder Handelsabkommen mit Ländern abseits der USA. Also Drohungen und Gegendruck, um die eigene Verhandlungsposition gegenüber den USA zu stärken. Die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen kündigte an, dass die EU zwar weiter mit Trump im Zollstreit verhandeln will, gleichzeitig stellte sie aber knallharte Gegenmaßnahmen in Aussicht. Die Brandmauer in Deutschland bröckelt weiter und das nicht nur in Ostdeutschland. In Köln verabschieden CDU, SPD, FDP zusammen mit der AfD das U-Bahn-Projekt Ost-West-Achse. Nach monatelangem Ringen hat sich das sogenannte Tunnelbündnis in Köln durchgesetzt. Die Stadt wird eine unterirdische U-Bahn entlang der Ost-West-Achse erhalten. In einer knappen Entscheidung votierte der Stadtrat am Donnerstag für den Tunnelbau. Insgesamt sprachen sich 49 der Anwesenden, einschließlich der Oberbürgermeisterin Reker, für den unterirdischen Ausbau aus. Gegen das Vorhaben stellten sich die Fraktion von Linke, Volt, die Partei sowie die Ratsgruppe Klimafreunde und Gut. Die Grünen enthielten sich bei der Abstimmung sogar. Im Vorfeld des Beschlusses wurde hitzig diskutiert, ob die Tunnelbefürworter von CDU, SPD und FDP die Stimmen der AfD überhaupt benötigen würden, um eine Mehrheit für ihren Antrag zu erreichen. Die drei Fraktionen zusammen halten mit Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker, die ebenfalls für den Tunnel plädierte, nur 45 der 91 Stimmen im Stadtrat. Damit wurden die Stimmen der AfD zum Zünglein an der Waage. Zwischen Politikern von CDU, FDP und SPD auf der einen Seite und der AfD auf der anderen Seite war es im Vorfeld des Votums zudem zu informellen Gesprächen gekommen, heißt es. Es gab aber auch Proteste vor der Abstimmung. Mehr als 100 Menschen hatten vor dem Rathaus gegen den Tunnelbau demonstriert. Im Ratssaal kam es zu lautstarken Zwischenrufen und hitzigen Wortgefechten. Besonders die Grünen zeigten sich empört über die Entwicklung und kritisierten, dass die Tunnelfraktionen die Stimmen der AfD in Kauf nehmen. Die grüne Fraktionsvorsitzende Christiane Martin kritisierte die Abstimmung mit den Worten: Wenn Demokratinnen einen Vorschlag vorlegen, müssen sie dafür sorgen, dass nicht Mehrheiten durch rechte Parteien oder den Zufall entstehen. Zufällige Abwesenheiten änderten daran nichts, betonte sie und nannte die Entscheidung der dunkelste Moment dieser Wahlperiode für ihre Fraktion. Die Grünen verließen vor der Abstimmung geschlossen den Saal. Der Fraktionsgeschäftsführer und verkehrspolitische Sprecher der AfD, Matthias Büschkes, äußerte sich, konstruktive Gespräche gehören zur demokratischen Kultur. Was jedoch nicht dazu gehört, ist, sich trotzig der Abstimmung zu entziehen. Die grüne Chefin Martin musste eingestehen, dass es keine Mehrheit für eine oberirdische Variante gibt und die grüne Fraktion verließ daraufhin trotzig den Saal. Das hat nichts mit Demokratie zu tun. Und Philipp Busch, Ratsherr und früherer verkehrspolitischer Sprecher der AfD-Ratsfraktion, betont, ein guter Tag für Köln, die Lebensqualität der Menschen in unserer Stadt hängt ganz entscheidend von einem funktionierenden ÖPNV und einer schnellen und reibungslosen Mobilität ab. Für beides steht der Tunnel. Das waren die Meldungen am Freitag. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn ihr hier in Zukunft nichts verpassen möchtet, dann könnt ihr mir hier gerne folgen. Diese Sendung gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Apple Podcasts oder Spotify. Wir hören uns hier am Montag wieder. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Sage tschüss und bis dahin, macht's gut.